Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 82. Folge unseres Podcastes. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema und vor allem mit Henry. Hallo, grüß dich.
Hallihallo, wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht es dir?
Oh, fantastisch, ein bisschen schlaflos, aber sehr gut.
Aber es liegt nicht an unserem heutigen Thema, wie ich weiß.
Nein, wir haben einen neuen Mitbewohner, zwei Monate alte Siamesenkatze. Uli, und er hält uns gut auf Trab.
Ja. Herrlich. Und dann, ja gut, gibt es natürlich auch spannende Neuigkeiten, denn es gibt einen neuen riesigen Eisberg, der ist ja vom Ronne-Schelfeis abgebrochen und treibt jetzt umher. Und ich bin ganz froh, dass wir beide uns das einfach heute mal wieder ein bisschen genauer angucken. Dein Lieblingsthema Eis. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Wann ist der Eisberg A76, heißt er ja, denn abgebrochen?
Der ist abgebrochen vor fast einer Woche. Ja. Am 13. Mai 2021 hat die ESA vermeldet, dass auf Copernicus Bildmaterial vom Satelliten Copernicus tatsächlich zu sehen ist, dass der Riss, der schon seit Jahren existierte im Ronnen-Schelfeis, sich tatsächlich durchgezogen hat und dann eine Querverbindung getroffen hat und sich dann dieser große Eisberg gelöst hat.
Ja, wenn du sagst groß, dann gehen wir mal ins Detail. Wie groß ist er denn?
Also der ist sehr groß. das ist, ja, also der ist 170 Kilometer lang und 25 Kilometer weit. Und das Ganze summiert sich dann auf knapp 4.320 Quadratkilometer. Mhm. Das ist ja schon eine ordentliche Größe.
Ne? Etwas also, größer als Mallorca, ne?
Genau, also das ist deutlich größer als Mallorca. Und wenn man sich dann mal so eine Karte vom Mittelmeer vornimmt und sich mal Mallorca raussucht, dann hat man auch eine ganz gute Verhältnismäßigkeit zu Ländern wie Spanien oder Italien oder Frankreich, um dem der Eisberggröße mal so ein bisschen Kredit zu zollen. Also ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Eisberg.
Beachtliche Größe. Nun ist er ja aktuell gerade der größte Eisberg, aber wenn wir ehrlich sind, ist es ja nicht der größte Eisberg, der jemals abgebrochen ist. Denken wir an 2017, da gab es ja deinen persönlichen Lieblingseisberg, weil du ihn gesehen hast, einen größeren. Wie heißt der?
Das war A68A. Oh. Aber das war auch noch nicht der größte.
Nein.
Der größte ist im Jahr 2000 abgebrochen, beziehungsweise der größte Eisberg seit Beginn der Satellitenaufzeichnung ist im Jahr 2000 abgebrochen. Und das war B15. Mhm. Und wir erinnern uns vielleicht nochmal an A68A, der war 5.800 Quadratkilometer groß, also ein bisschen mehr als doppelt so groß wie das Saarland. Mhm. B15 war 11.000 Quadratkilometer groß, also mehr als doppelt so groß. Und das ist ungefähr so groß wie die Hauptinsel von Jamaika.
Ja.
Und das ist unfassbar von der Größe. B15 hat aber eine sehr, sehr ähnliche Form zu dem, was A76 jetzt gerade da fabriziert hat. Also die Grundform der beiden Eisberge ist sehr, sehr ähnlich.
Ja, also dieses längliche und irgendwie ja auch recht schmale im Verhältnis. Ne? Wenn wir rechnen,
genau.
70 Kilometer zu 25, das ist ja schon eine schmale Wand sozusagen, die da jetzt treibt. Ne?
Das ist nicht nur eine schmale Wand, sondern die ist auch gar nicht so hoch. Also bei A68A gab es dann Messungen, die dann festgestellt haben, dass der Eisberg nur 200 Meter mächtig ist. Und wenn man das auf die 5.800 Quadratkilometer Größe fabriziert, dann kann man die Größe eines A4-Blattes nehmen und da vier, fünf Blätter zusammentackern und das ist dann die Dicke des Eisbergs. Das ist verschwindend gering. Dass der nicht viel früher auseinandergebrochen ist, ist bewundernswert gewesen. Und das gilt jetzt halt herauszufinden, wie groß oder wie mächtig A76 ist. Man sagt, dass das Ronnen-Eisschelf bis zu 600 Meter mächtig sein kann. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Richtung Brucheiskante die Mächtigkeit abnimmt, reden wir bestimmt auch irgendwas zwischen 200 und 300 Meter. Und das ist dann nicht deutlich, deutlich besser vom Verhältnis. Ne? Also da reden wir trotzdem wieder von einer Kreditkarte, die da im Meer schwimmt.
Absolut, genau. Jetzt haben Sie es ja beide schon genannt, Ronne-Schelfeis. Für die Zuhörer vielleicht nochmal kurze Beschreibung, wo es liegt.
Das Ronne, eigentlich heißt es ja Filchner Ronne-Schelfeis, also es sind zwei, die miteinander verbunden sind. Das kommt aus der Westantarktis herunter ins Weddellmeer und liegt ja südlich vom Larsen-Eisschelf. Also Larsen liegt ja an der antarktischen Halbinsel und da, wo die antarktische Halbinsel auf den Kontinent trifft, beginnt das Weddellmeer und es zieht sich dann nach Osten bis fast da, wo das Brandeisschelf beginnt. Mhm. Ja, also ja, im Grunde der Fuß, der Sockel des Weddellmeeres, wenn man so will.
Absolut, genau. Nun ist es ja nicht völlig ungewöhnlich, dass Eisberge abbrechen. Das passiert ja immer wieder, oder?
Ja, also vor allem bei Eisschelfen. Also ein Eisschelf ist im Grunde wie ein Fließband, kann man sich das vorstellen. da kommt im Grunde, kommen die Gletscher aus den Bergen von der Antarktis herunter und da entsteht eine Menge Druck und das fließt dann halt tatsächlich runter, so ein bisschen wie zähflüssiger Käse oder wie Honig. Und das treibt dann da, wo das Eis das Land verlässt, treibt es dann auf dem Meer auf Wasser. Und bei den ganzen verschiedenen Bewegungen über Land, aber eben halt auch, wenn es dann aufs Meer trifft, entstehen halt bestimmte Risse im Eis, ganz normale Bruchkanten, Bruchrisse, die sogenannten Gletscherspalten. Und die sind im Grunde Sollbruchstellen für das Schelfeis. Die frieren auch immer mal wieder zu, dann werden sie aufgefüllt mit Schnee, das dann auch irgendwann genug Druck entwickelt und dann zu Eis wird. Aber am Ende des Tages sind das eben Sollbruchstellen, weil die deutlich weniger belastbar sind als das massive Eis. Und wenn die dann tatsächlich aufgrund von Topografie zum Beispiel, wenn plötzlich da irgendwo eine Unebenheit im Meeresboden ist und dann eine Untiefe hochschießt, auf die das Schelfeis aufläuft, dann entstehen halt diese Risse oder die verlängern sich dann, verbreitern sich dann und dann bricht dann eben tatsächlich auch irgendwann so ein Eisberg ab.
Also ist es nichts Ungewöhnliches, halten wir nochmal fest. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Beispiele, die aktuell den Wissenschaftlern und allen Polarfans schon ein bisschen Sorge machen, wenn wir da zum Beispiel an den Doomsday-Gletscher denken.
Ja, der hat auch ausgesorgt mit seinem Namen.
Ja, absolut. Also ich meine, klar, Doomsday ist natürlich auch ein dramatischer Name, aber erklär doch mal ganz kurz, warum? Denn eigentlich heißt er ja Thwaites-Gletscher praktisch.
Thwaites ist deswegen ein Doomsday-Gletscher, weil der im Grunde die Sollbruchstelle für das westantarktische Eisschild ist. Also wir müssen uns bei der Antarktis halt vorstellen, wir haben halt zwei Teile, den deutlich größeren Teil der Ostantarktis, der liegt auf Land. Da haben wir wirklich dann Landmasse drunter und die Westantarktis deutlich kleiner, quasi am Fuße der antarktischen Halbinsel bis zum Rosseis, Schelfeis. Das hat eben überwiegend submarine Bodenhaftung. Also im Grunde, da wo das Eis den Boden berührt, da befinden wir uns bis zu 2,5-3 Kilometer unterhalb der Meeresoberfläche. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, wenn wir sehen, dass sich die Ozeane erwärmen, dann ist dieses Eis deutlich gefährdeter, weil es einfach angegriffen wird von allen Seiten, während das, was auf dem Kontinent ruht, eben tatsächlich vom Wasser weitestgehend verschont ist. Und dieser Gletscher hier, Thwaites-Gletscher, der befindet sich in einer ziemlich tiefen, ziemlich steilen Schlucht und wird im Grunde durch das Eisschelf, das vor dem Gletscher treibt, gebremst. Und die neuesten Daten haben halt einfach gezeigt, dass Thwaites tatsächlich von unten abgeschmolzen wird, dass die Erwärmung des Meeres an dieser Stelle die Abschmelzung oder das Zerbrechen dieses Gletschers wahnsinnig beschleunigt und dass es im Grunde nur noch eine Frage der Zeit ist, dass sich Thwaites auflöst und die Menge an Eis, die darin gebündelt ist, die hat halt einfach Kapazitäten. Das wird schon einen signifikanten Meereslevelanstieg mit sich bringen.
Absolut, genau, richtig. Spannendes Thema, kann man tatsächlich auch bei mir lesen. Ich habe ja einen Blogbeitrag dazu geschrieben, kann man also sich wirklich nochmal als einziges Thema nochmal drüber unterhalten. Es ist
definitiv
wirklich ganz, ganz spannend, genau.
Zumal er in der Region halt auch nicht der einzige ist. Er hat einen Nachbargletscher, den Pine Island Gletscher, der eben tatsächlich ebenfalls in so einer tiefen Kuhle liegt und die beiden zusammen, ja, also die haben tatsächlich das Potenzial, Westantarktis massiv zu schrumpfen.
Ja, genau. Wenn wir jetzt vom Schmelzen des Schelfeises sprechen, dann bedeutet das ja eigentlich auch gleichzeitig Einschränkung für den Lebensraum von Kaiserpinguinen, oder?
Jein.
Jein.
Das ist immer, also grundsätzlich, Kaiserpinguine leben nicht auf dem Schelfeis, sondern auf Packeis. Mhm. Und das durchaus in der Nähe von Schelfeiskanten, weil die natürlich Schutz geben.
Genau.
Wenn jetzt so ein Eisberg wie A76 abbricht, dann beeinträchtigt das natürlich auch das Packeis um ihn herum. Zum einen bremst das Packeis die Bewegung des Eisbergs, aber die Bewegung des Eisbergs, da bricht halt auch das Packeis und damit eben tatsächlich die Grundlage von Kaiserpinguinen. Inwiefern jetzt Kaiserpinguine direkt vorm Ronnen-Schelfeis brüten oder ja zu Hause sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Da bin ich ein bisschen überfragt. Aber das hat eben halt auch eine sehr, sehr starke Tendenz, dass es schnell wieder zufriert. Also das wird dann eine temporäre Beeinträchtigung sein, aber in der Regel das Packeis kommt dann sehr, sehr schnell wieder rein.
Nun ist das Thema, dass das Eis schmilzt, ja nichts Neues und wird ja auch immer wieder ja, thematisiert, Gott sei Dank mittlerweile und auch mit Sorge beobachtet. Viel schneller als in der Antarktis schmilzt das Eis aber ja tatsächlich in der Arktis, richtig?
Ja, in der Arktis sind wir halt ein bisschen anders gelagert. Also wenn wir über die Antarktis sprechen, dann reden wir eben tatsächlich von einem Kontinent, der umgeben ist von einem Ozean, während wir in der Arktis ja tatsächlich hauptsächlich von einem Ozean sprechen, der von Land umgeben ist. Das heißt, die Erwärmung des Ozeans hat in der Arktis eine viel dramatischere Auswirkung als in der Antarktis. In der Antarktis hat er eben tatsächlich der wärmende Ozean Einfluss auf die Westantarktis und auf die Eisschelfe, aber eben nicht auf den großen, massiven ostantarktischen Eisschild. Während in der Arktis tatsächlich das gesamte Meereis bedroht ist, was ja im Grunde der arktische Eisschild ist. Und dann haben wir ja die zweitgrößte Eismasse Grönland, die eben tatsächlich aus verschiedenen Faktoren gespeist, ja wahnsinnig schnell abschmilzt. Und auch da sind neue Zahlen gekommen, die alle bisherigen Prognosen in den Schatten stellen. Also die Geschwindigkeit, mit der Grönland inzwischen abschmilzt, lässt vermuten, dass wir da auch einen Kipppunkt erreichen, an dem das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Genau, richtig. Für die Zuhörer einfach nochmal, wenn man noch nicht da war, wir kennen es und man beobachtet es dann ja auch Jahr für Jahr, wenn man sich die Gletscher anguckt. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was man auch an Bord, also mit dem Zodiac zum Beispiel, den Gästen immer sehr schön näher bringen kann. Wie verändert sich das Eis? Da ist es so schön sichtbar und greifbar auch zum Teil.
Also wir haben verschiedene Eisstrukturen, die sich unterschiedlich verändern. Wir sehen das Packeis zum Beispiel in der Arktis, wenn wir da um Spitzbergen herum fahren, man muss inzwischen deutlich weiter nach Norden fahren, um auf Packeis zu treffen. Mhm. Das Packeis, was man dann antrifft, ist in der Regel sehr viel jünger, als es früher der Fall war. Das kann man sehen, wie dick es ist, welche Farbe es hat, welcher Algenbewuchs drauf ist und so weiter und so fort. Also man kann das schon relativ einfach auch vor Ort erklären, wie man das ganz gut identifizieren kann. Und dann haben wir das landgestützte Eis und da sehen wir tatsächlich ganz massive Veränderungen an den Landestellen. Das kann man tatsächlich von Saison zu Saison sehen. Wenn man ein Foto von einer bestimmten Position aus macht, kann man eben sehen, wie der Gletscher im Grunde sich verhält wie eine Luftmatratze, aus der die Luft rausgelassen wird. Er fällt im Grunde in sich zusammen, verliert Mächtigkeit. Also es ist nicht nur das Zurückschreiten des Gletschers, sondern es ist vor allem diese der Masseverlust, dass er eben wirklich in sich zusammensackt und wahnsinnig viel Eis verliert, große Landflächen freisetzt, also im Grunde Berge, Bergspitzen deutlich stärker freisetzt, dass plötzlich Nunataks erscheinen, wo vorher tatsächlich ein kompletter Gletscher war. Und das ist inzwischen, das kann man an fast allen Landestellen in der Arktis sehen, mit eigenen Augen.
Ja, absolut. Also immer wieder gut zu beobachten. Ja, wir dürfen gespannt sein und ich glaube, nicht nur wir zwei, sondern viele, viele andere werden weiterverfolgen, was mit A76 passiert und Wie siehst du denn die Chancen? Kann es passieren, dass der auch Richtung Südgeorgien treibt und dass wir uns da Gedanken machen müssen? Oder sagst du, müssen wir abwarten, vielleicht doch eher nicht?
Also er wird früher oder später nach Südgeorgien treiben, in die Richtung. Die Frage ist, wird er erstmal eine Detour um die Antarktis herum machen oder wird er direkt reingehen? Wir haben die Besonderheit, dass es im Weddell-Meer gibt es einen Wirbel, den sogenannten Weddell-Wirbel, der im Uhrzeigersinn sich quasi bewegt. Und wenn der Eisberg Pech hat, dann wird er aus diesem Weddell-Wirbel quasi herausgeschleudert in die sogenannte zirkumpolare Antarktisströmung. Und dann folgt er im Grunde dieser sogenannten Eisberg-Allee, der Eisberg-Allee, die dann Richtung Südgeorgien hochgeht und dann im Südatlantik endet. Wenn er Glück hat, dann schleudert ihn der Weddell-Wirbel weiter Richtung Osten und dann macht er sich einmal auf die Reise in der küstennahen Strömung. Also wir haben eine Küstenströmung, die mit dem Uhrzeigersinn geht, während wir dann eine etwas weiter entferntere Strömung haben, die gegen den Uhrzeigersinn geht, bevor dann die Zirkumpolarströmung wiederum mit dem Uhrzeigersinn geht. In den Strömungen kann er sich eben tatsächlich verfangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dabei zerbricht, ist relativ hoch, weil er eben tatsächlich sehr, sehr flach ist für seine Größe und die Strömungen nicht ganz ohne sind.
Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass wir noch viel Zeit haben, um ihn zu beobachten, aber er nicht Richtung Südgeorgien sofort geht und vielleicht da ähnlich wie wir das damals bei A68 hatten, dass wir uns Gedanken machen mussten um eventuell die Pinguinpopulation beispielsweise.
Jetzt ist erstmal auch die Zeit zu schauen, wie lange braucht der, um sich vom Eisschelf wegzubewegen. 68 hat ein Jahr gebraucht, um sich aus der Position zu lösen vom Larsen-Eisschelf. Und das kann hier natürlich genauso lange dauern, weil wir eben eine Menge Packeis in der Region haben. Das ist eine wirklich große Frage hier, was passiert da?
Absolut. Wo kann man es gut beobachten? Tipp zum Schluss, einmal für die Hörer.
Es gibt eine Webseite von der NASA, worldview.earthdata.nasa.gov. Das ist eine Plattform, auf der kann man die aktuellsten Satellitenbilder aus ganz verschiedenen Quellen anschauen. Und da kann man das tatsächlich in Echtzeit mit Material von heute schon beobachten. Wirklich toll.
Ganz, ganz spektakulär, finde ich auch. Lieber Henry, wie immer, vielen, vielen lieben Dank für die tollen Erklärungen und ich glaube, der ein oder andere, wenn er es jetzt gehört hat, der wird definitiv anschließend sich die Seite mal anschauen und ja, vielleicht haben wir den ein oder anderen jetzt auch noch mehr zum Eisberg-Fan gemacht. Ich danke dir.
Ich habe zu danken.
Für die Zeit und ja, danke den Hörern und dann würde ich sagen, bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Bis dann.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.